Gestern Abend lautete unser Thema die Hoffnung Israels. In Apostelgeschichte 28, Vers 20 lesen wir aus dem Munde des Paulus das Zeugnis: Wegen der Hoffnung Israels stehe ich mit dieser Kette hier gebunden. Heute lautet unser Thema die Hoffnung der Nationen, also die Hoffnung aller anderen Völker der Welt. Spricht die Schrift auch genauso klar davon, dass die Nationen eine Hoffnung haben, wie sie von der Hoffnung Israels spricht. Wir haben für die Hoffnung Israels allein aus der Apostelgeschichte wohl 7 oder 8 Stellen gefunden. Wir wollen versuchen, aus der Schrift nachzuweisen, dass die Hoffnung der Nationen genauso klar und so eindeutig begründet ist. Ich lese dazu zunächst 2 Stellen aus dem Neuen Testament und dann auch noch Stellen aus dem Alten. Zunächst schlagen wir einmal auf, wer seine Bibel mitgebracht hat, Römer 15, Vers 12. Ich lese aber um des Zusammenhangs willen den Abschnitt von 8 bis 13. Denn ich sage, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Auf dass die Nationen oder die Heidenvölker Gott aber verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Lob singen. Und wiederum sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volke. Und wiederum, lobet den Herrn alle Nationen, und alle Völker sollen ihn preisen. Diese Stelle ist aus dem kürzesten Psalm genommen, aus dem 117. Vers 1. Der lautet so, lobet den Herrn alle Nationen, und alle Völker sollen ihn preisen. Und wiederum sagt Jesajas, es wird sein die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Nach den vielen Stellen vorher, die uns alle miteinander sagen, dass auch die Nationen von Gott berufen sind, sagt uns diese letzte Stelle am deutlichsten, auf den werden die Nationen hoffen. Wir könnten allein mit dieser Stelle und auch mit den vorausgehenden unser Thema biblisch begründen. Ich lese noch dazu den 13. Vers. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ehe ich weiterlese und andere Stellen angebe, für die Hoffnung der Nationen möchte ich über den Wert der Hoffnung selbst ein paar Worte nur sagen. Oft wird man im Laufe so müde und so matt, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Da braucht es neue Flammen von oben herab. Diese Kraft zum Festhalten bekommen wir durch die Hoffnung, denn die Hoffnung ist der Anker der Seele, der hineingeht ins Allerheiligste. Menschen der Hoffnung dürfen sich immer wieder aufraffen und dürfen die müden Knie aufrichten und die erschlafften Hände wieder stärken. Deshalb sollen wir zur Vollgewissheit der Hoffnung gelangen. nach Hebräer 6, Vers 11. Und dazu sollen wir allen Fleiß anwenden. Es geht also nicht von selbst, dass einem die Hoffnung gerade so in den Schoß fällt. Man soll das große Hoffnungsgut, das Gott vor uns hingestellt hat, ergreifen. Denn der Glaube ist letzten Endes gar nichts anderes als das Ergreifen der vor uns liegenden Hoffnung. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, was man hofft. Wo keine Hoffnung ist, hat auch der Glaube nichts, das er ergreifen kann. Nur wenn uns unser Gott eine ganz bestimmte Erwartung vor Augen stellt, dann kann unser Glaube die ergreifen. Hoffnung haben wir aber nur aufgrund der Verheißungen. Abraham war in sich selbst ohne Hoffnung. Sein Leib war erstorben und der Mutterleib der Sarah. Aber das hat er auch gar nicht mehr angesehen. Er schaute nicht auf das, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Er achtete den für treu, der die Verheißung gegeben hat. Und war der Vollgewissheit an diesen Stellen, da steht immer das Wort Plerophoria, das heißt Füllegewissheit, Vollmaßgewissheit, das heißt Gewissheit bis zum höchsten Ausmaß. Er war der Vollmaßgewissheit, der Füllegewissheit, der Vollgewissheit, dass Gott das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Es ist dies überhaupt für uns die einzige Frage, die es in der Weltgeschichte gibt. Entweder ist Gott wirklich das, was er vorgibt zu sein, nämlich er ist wirklich Gott, dann ist ihm erstens nichts unmöglich, dann kann er aber auch selbst durch die Untreue seiner Geschöpfe nicht von seinem Vorhaben abgebracht werden. Denn er ist selbst dann noch treu, wenn wir untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das entspricht nun einmal seinem Wesen. Unsere Hoffnung ist also nicht ein Wünschen. Die Menschen sagen manchmal, na, ich hoffe doch, dass er das und das machen wird. Das ist keine Hoffnung, sondern das ist ein Wunsch. Das ist ein Begehren von uns. Wir wünschen, dass der eine oder andere das tun möchte, was wir gern hätten. Aber dafür Hoffnung zu setzen, ist eigentlich falsch. Hoffnung muss einen Grund haben. Ich darf hier ein Wort anführen von einer werdenden Mutter, sagen wir, sie ist guter Hoffnung. Da ist wirklich zu erwarten, dass neues Leben geboren wird. Da ist Grund zur Hoffnung. Aber das andere, ich hoffe doch, dass er mir das und das nicht vorenthält, das ist nur ein Wunsch, ein gewöhnlicher, seelischer Wunsch oder auch mal ein frommer Wunsch, ohne Grundlagen. Bei Gott aber hat das alles Grundlagen, denn Gott hat sich durch seine Eide an seine Verheißungen gebunden. Sein Wort ist schon an und für sich wahr, denn er kann nicht lügen. Als er aber den Erben der Verheißung beweisen wollte, dass sein Ratschluss unwandelbar ist, da tat er zu den Verheißungen noch einen Eid dazu, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge die Gewissheit haben, dass er das auch tut, was er gesagt hat. Und Gott rechnet nicht mit seiner Schwachheit, die gibt es nicht. Er rechnet mit deiner und meiner Schwachheit, dass wir, wenn er irgendwann einmal etwas verheißt, vielleicht es zurücknehmen könnte oder so. Aber seine Gnadengaben und seine Berufungen sind unbereubar. Und er ist sich selbst treu. Auch wenn wir untreu sind, dann bleibt er dennoch treu. Wir haben überhaupt nur eine Grundlage für unseren Glauben, für unsere Hoffnung und für unseren Frieden. Das ist die Treue Gottes. Wenn Gott nicht treu ist, gibt es in der Welt keine Garantie mehr für uns. Auf was sollen wir noch bauen? Die Unwandelbarkeit Gottes, die Treue Gottes gegen sich selbst, die Unverletzlichkeit seiner Vollkommenheit, die nie durchbrochen werden darf. Das ist die Grundlage für Glaube, Hoffnung, Liebe und für den Frieden, den wir haben. Gott ist vollkommen, wenn diese Vollkommenheit nur an einer Stelle durchbrochen wird, dann ist die Erde nicht mehr vollkommen. Wenn ein Garten mit einem Zaun eingefriedigt ist und an einer Stelle wird nur eine Latte ausgebrochen, dann ist der ganze übrige Schutz illusorisch. Da können an der Stelle, wo die Latte ausgebrochen ist, die Hunde und Katzen und die Gänse und Hühner und alles in den Garten hinein und die Kinder dazu. Gott darf es nicht dulden, dass sein Wesen auch nur an irgendeiner Stelle durchlöchert oder durchbrochen wird. Deshalb, auf ihn werden die Nationen hoffen. Auf wen? Auf den Gott der Hoffnung. Das ist der Gott, der sich selber treu bleibt. Sag deshalb noch einmal, Römer 15, Vers 12. Es wird sein, die Wurzeln Israels. Wir wissen ja, dass aus dem Stumpfe Israels, aus seiner Wurzel ein Reis aufsprossen wird. Der Christus, der wird Frucht bringen. Und hier, es wird sein, die Wurzel Israels und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Und nun sind wir alle Nationen. Wir sind nicht Juden, sondern wir stammen aus den Nationen. Aus einer der 70 Nationen der Erde, aus der Deutschen. Der Gott der Hoffnung aber, auf den werden die Nationen hoffen, auf den Sohn aus dem Stumpfe Israels. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also, auf den werden die Nationen hoffen. Wir lesen dazu aus Matthäus 12 eine Stelle. Ich möchte ja gern durch zwei oder drei Zeugen begründen, was unser Thema biblisch ist. Ich lese aus Matthäus 12, die Verse 19 oder 18 bis 21. Siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Gericht ankündigen. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht hinausführt zum Sieger. An der Stelle sollte man auch einhalten und anbeten, dass das Gericht Gottes nicht Fiasko für ihn und die anderen alle bedeutet, sondern er löscht keinen glimmenden Docht und kein geknicktes Rohr aus, bis er das Gericht hinausführt zum Sieger. Auch das Gericht endet mit Sieg. Vers 21. Und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Ich lese nun aus einem der kleinen Propheten noch eine Stelle. Aus Haggai lese ich noch aus Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Denn so spricht Jehova der Heerscharen: Noch eine kleine Weile ist es, da werde ich den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle Nationen erschüttern und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Auch das, was sie heute aus falschen Wegen zu erreichen suchen. Wir denken an unsere Sozialprogramme, an unser Wohnungsbauprogramm oder so etwas. Im Tausendjahrreich wird ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum wohnen. Er wird ein Haus bauen und wird es auch bewohnen. Kein anderer wird es bewohnen. Das sehen wir, das sind alle sozialen Fragen restlos gelöst. Was heute unsere Politiker oft mit großen Anstrengungen, aber mit ebenso großem Misserfolg zu erreichen suchen, weil im jetzigen Zeitalter alles durch die Sünde gehemmt ist. Wir brauchen doch nur an den Acker zu denken, die verflucht sei der Acker um deinetwillen. Die Erde wird ihren Ertrag nicht geben. Im Tausendjahrreich, da wird die Erde ihren Ertrag wiedergeben. Da soll der Himmel die Erde erhören und die Erde soll das Korn und den Most und das Öl erhören und es wird alles da sein in Fülle. All die Fragen der Nahrungsmittelbeschaffung, die Fragen des Wohnungsbaus, die Fragen des Fruchtanbaus, alles miteinander wird geregelt sein in einer Weise, dass niemand Mangel leidet. Ich gehe aber noch einen Schritt zurück und lese eine vierte Stelle. In 5. Mose 33, Vers 3 lesen wir, Jehova liebt die Völker alle, seine Heiligen sind in seiner Hand. Paulus fragt deshalb in Römer 3, Vers 29, ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Er ist auch der Nationen Gott. Wir dürften weiterfahren. Wir könnten hier hunderte von Stellen aus der Schrift lesen. Ich brauche zu erinnern an die Predigt, die Paulus dort auf dem Areopag in Athen hielt, als er dort stand und den Athenern etwas sagte von ihrem Altar mit der Inschrift, dem unbekannten Gott. Da sagt er, er hat aus einem Blut alle Nationen auf Erden gemacht und hat die Grenzen der Völker verordnet und die Zeiten, dass sie darinnen wohnen sollten. Als ich nach dem Ersten Weltkrieg den Oberrhein hinauffuhr und dort von Freiburg am Mülheim vorbei nach Basel lange Zeit am Rhein vorbeifuhr und über den dort nicht sehr breiten Lauf des Oberrheins hinübersah ins Elsass, in dem eine große Anzahl Brüder, die innerlich mit uns verbunden sind, wohnen, da ging mir zuerst ein Stich durchs Herz, wenn ich dachte, die waren jetzt von 1870 bis 1914 Deutsche, jetzt sind sie auf einmal Franzosen. Da kommt es einem so vor, als hätten nun die Franzosen die Grenze da verändert. Es war mir ein Schmerz, nicht zu diesen Brüdern da zu können. Eine ganze Anzahl mir befreundeter Lehrerbrüder war da drüben. Da ging mir dieses Wort durch die Seele. Er hat die Grenzen der Völker verordnet. Und die Zeiten, dass sie darinnen wohnen sollten. Wir brauchen aus unserer Zeit an zwei Fälle zu denken. Polen war nahezu 200 Jahre aufgeteilt. Es existiert wieder. Israel war 2000 Jahre kein Staat. Ist wieder da. Gott hat die Grenzen der Völker verordnet und die Zeiten, dass sie darinnen wohnen sollten oder wohnen sollen, das bedeutet für Israel und für jedes andere Volk auf der Erde, wir wohnen immer innerhalb der von ihm gezogenen engeren oder weiteren Grenzen oder auch außerhalb unserer Grenzen, wie Israel in der assyrischen und babylonischen Gefangenschaft und nach seiner Rückführung dann in der Zerstreuung unter den Nationen Westeuropas und Amerikas schon 1900 und so viele Jahre, bald 2 Jahrtausende. Gott ist es, der die Weltgeschichte in seiner Hand hält. Deshalb gibt es, wie ich am Anfang schon sagte, für uns nur eine Frage. Wir wollen uns nicht zersplittern an der Menge unserer Wege. Am allerwenigsten wollen wir unser Gehirn zerfasern mit tausend Problemen. Für dich und mich gibt es, wenn wir überhaupt Frieden haben wollen in dieser Welt und wollen nicht von dem Hetztempo der Zeit mitgerissen werden und uns zerfasern lassen, nur einen Ort, sobald wir in ihm sind, da sind wir im Bergungsbad drin. Deshalb heißt die Stadt, die er erwählt hat, Jerusalem, hebräisch Jerusalem, Burg des Friedens. Wer in ihm ist, der ist geborgen in seinem Frieden. Der ist, wie wir in Hebräer 4 lesen, zur Ruhe gekommen, gleich wie Gott. Und man kann in ihm bleiben. 1. Johannes 4, Vers 15, wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Du und ich, wir können wissen, ob wir in ihm bleiben. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nicht nur der ist in Gott, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn wir andere Stellen nehmen würden, Johannes 6, 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wir könnten eine ganze Reihe von Stellen anführen, aus denen hervorgeht, ob wir in ihm bleiben oder nicht. Wer meine Gebote hält, der bleibt in mir. Was sind das für Leute? Das alte Gebot, das schon im Alten Testament war, das ist das Wort. Das Wort ist da zum Glauben, Glauben an den Herrn. Das ist das alte Gebot. Dazu gibt er ein neues Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander euch lieben sollt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist das neue Gebot. Deshalb, wer an den Herrn glaubt, hat das alte Gebot erfüllt. Und wer die Brüder liebt, der hat das neue Gebot erfüllt. Und der weiß dann auch, wer meine Gebote hält, der bleibt in mir und ich in ihm. So gibt es eine ganze Reihe von Stellen. Wenn der Teufel dir vormachen will, du sollst aus der Gnade fallen oder sonst was, dann prüfe doch an Gott. Es steht geschrieben, lass dich nur auf keine Debatte mit ihm ein. Aber prüfe an Gott. Wer irgend bekennt, 1. Johannes 4, Vers 15, dass Jesus der Sohn Gottes ist, bekennst du das? Wenn du das bekennst, dann steht hinten dran geschrieben, wer das bekennt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Er fordert von dir und mir gar nichts, als dass wir ihn nicht zum Liebner machen. Gott hat gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Wer dieses Zeugnis nicht annimmt, macht Gott zum Liebner. Wie kann Gott dich und mich rechtfertigen, wenn wir ihn zum Liebner machen? Wenn wir aber sein Zeugnis annehmen, ja, das ist er. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir nehmen das Zeugnis deines Vaters über dich an und das Zeugnis des Heiligen Geistes, das Zeugnis Johannes des Täufers, das Zeugnis der Zwölfe, das Zeugnis des Paulus, der den Auferstandenen gesehen hat, das Zeugnis der mehr als 500 Brüder auf einmal und das Zeugnis aller derer, die die Kraft seiner Auferstehung an sich erleben durften. Alle diese Wolke von Zeugen, die bezeugt uns das, er ist der Herr. Und wer irgend bekennt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir können es wissen, ob wir in ihm bleiben. Wenn der Teufel nachts um 2:30 kommt und will dir irgendwie da Angst machen, sagen, du bist überhaupt kein Kind Gottes. Oder du bist aus der Gnade gefallen. Oder du hast das und jenes bekommen, Gaben, Sünde, wieder den Heiligen Geist oder so etwas. Dann prüfe. Bekennst du noch, dass Jesus der Sohn Gottes ist? wenn er dir dann Bange machen will, nachts um eins oder um halb drei oder um halb vier oder halb fünf, dann brauchst du noch nicht aufzustehen aus deinem Bett. Dann kannst du ihm sagen, dort auf dem Schreibtisch oder da auf dem Nachttisch, da liegt meine Bibel, schlag auf, 1. Johannes 4, 15. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das bekenne ich, ich bleibe in ihm und er in mir. Es steht geschrieben. Wir könnten zu diesen Stellen, die ich anführte, dass er Sehnte aller Heiden soll kommen, noch Hunderte anführen. Ich brauche einmal nur an wenige zu erinnern. Es ist uns allen das gewaltige Wort aus Jesaja, aus Jeremia 56 bekannt. Nein, aus Jesaja 56, ich will nachsehen. Ja, Jesaja 56, Vers 7. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Darf ich noch einmal an 5. Mose 33 erinnern? Jehova liebt die Völker alle. Hier, mein Haus soll ein Betthaus genannt werden für alle Völker. Und den Juden sagt der Herr, am Anfang sagt er wohl den Zwölfen, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Das war er bei seinem ersten Kommen ins Fleisch. Wenn er aber wiederkommt, da geht es nicht um Israel allein. Ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stalle. Die muss ich auch herzuführen, damit eine Herde und ein Hirte sei. Wir dürften so lesen, vom ersten bis zum letzten Blatt der Bibel. Auf dem letzten Blatt der Bibel, da steht das Wort. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr, nämlich zu Jerusalem, bringen. Und Kapitel 22, das letzte Kapitel der Schrift, Vers 2, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Oder keinerlei Verdammtes wird mehr sein. Die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen, zur Therapie der Nationen. Wir könnten aus der Schrift fortfahren, eine Unmenge von Stellen zusammenzulesen, die uns alle bezeugen, er liebt wirklich die Völker alle. Darf ich noch aus dem Neuen Testament an eine erinnern? Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott Israel geliebt. Oder also hat Gott die Frommen geliebt. Oder was steht dort? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen angeborenen Sohn gab. Da wollen wir doch davor stehen bleiben und wollen sehen, er ist nicht der Gott der Juden allein. Gestern Abend sprachen wir von der Hoffnung Israels, die ist groß, gewaltig, überragend und herrlich. Aber Israels Auserwählung hat nur einen Sinn im Blick auf das Ganze. Der Acker ist die Welt. Und der gute Same sind die Söhne des Reiches. Matthäus 13, 37 bis 39. Schon in den Propheten sagt er, ich will euch unter die Nationen zählen. Das ist das, was ich gestern Abend bezeichnete mit Friedbet. Sage der Welt, der liegt jetzt noch da, wie im Frühjahr unsere Felder liegen, in Frost, unbebaut, aber im Frühjahr wächst. Und wenn dann einmal die Zeit erfüllt ist und der Winter ist vorüber, die Winterfrüste, dann pflanzen wir unsere Tomaten ins Freie, da sind sie schon so hoch, dann geht's weiter. Da sind wir allen zuvorgekommen. Gerade deshalb, weil wir nicht gleich das Ganze bearbeitet haben, weil es zum Bearbeiten noch keine Zeit war, noch nicht reif war. Deshalb ist auch die Auserwählung Israels überhaupt nur dann sinnvoll, wenn die anderen an die Reihe kommen. Denn Israel ist sein erstgeborener Sohn unter der Völkerwelt. Aber wenn der Erstling heilig ist, dann auch die Masse. Wenn der Anbruch heilig ist, dann auch der Teig. Und wenn schon ihr Fall das Heil der Nationen war, was wird ihre Wiederannahme anders sein als Leben aus den Toten? Und dann heißt, freut euch ihr Nationen mit seinem Volke. Zu diesen Nationen der Erde auch ein kurzes Zeugnis. An einem der Tage, ich weiß nicht mehr wann, wies ich schon einmal darauf hin, dass die neue Menschheit nach der Flut durch 8 Personen begründet wurde. Noah und seine 3 Söhne, das waren 4 Männer, und ihre 4 Frauen waren zusammen 8. Von den 3 Söhnen Noahs stammen 70 Häupter ab. Die werden uns aufgezählt in der Völkertafel in 1. Mose 10. Von Sem 26, von Ham 30, von Japheth 14, sind zusammen 70. Diese 70 Nationen der Erde bilden die Gesamtvölkerschaft. 70 ist die Zahl 7 mal 10, vollkommene Fülle. Das bedeutet, die vollkommene Fülle aller Menschen, der gesamten Menschheit. Diese 70 sind eingeteilt in 3 ganz klare Gruppen. Das ist die natürliche Einteilung der Menschheit, dem Fleisch nach. Von Ham, dem Schwarzen, stammen 30. 6 mal 5, 6 ist eine Mensch, die Zahl des Menschen, 5 die Zahl der Schwachheit. Das ist der Mensch der Schwachheit. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Ham war schon immer der Sklave. Die Negersklaven sind die Sklaven der Welt geworden. Sem 26, 2 mal 13. 13 ist die Zahl Jehovas und 2 die Zahl des Christus. Jehova Christus, 26. 13 ist auch die Zahl des Gesetzes. 13 mal 2 heißt Gesetz des Christus oder Gesetz Christi. Das sind zusammen die 30 und die 26, 56. Dann kommen 14 aus Japheth von der weißen Rasse. Weiß mache es Gott im Japheth. Wir haben fast alle Teile der Welt besetzt. Ganz Europa, ganz Nord- und Südamerika, ganz Australien. Die 4 Kontinente gehören den Weißen. Dazu haben sie ganz Afrika als Kolonie und haben ganz Nordasien als Eigentum der Russen, die Sibirien beherrschen. Und die Völker Südasiens und Ostasiens haben sie auch beherrscht, die sind jetzt daran, sich frei zu machen. Weit mache es Gott im Japheth, das gilt auch schon 4000 Jahre. Wie von den Schwarzen gilt, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. So gilt aber auch vom Sem, gesegnet sei nicht Sem, sondern gesegnet sei Jehova, der Gott selbst. Jehova, der Christus, das ist der Gesegnete Gottes. Der wird einmal der sein, auf den auch die Nationen hoffen. Und von diesen 70 Völkern lesen wir weiter. Als Jehova die Zahl in 5. Mose 32, Vers 8, als Jehova den Nationen das Erbe austeilte, da stellte er ihre Grenzen fest nach der Zahl der Söhne Israels. 70 Stick lesen wir dann gleich in 2. Mose 1, Vers 5. Die Zahl aller Söhne, die aus den Ländern Jakobs hervorgegangen sind, waren 70. 70 Häupter der Völkerwelt, 70 Söhne Jakobs. Nach ihnen hat er die Zahl der Völker auf ihre Grenzen festgesetzt. Und deshalb hat der Herr in Lukas 10, Vers 1 auch noch 70 andere Apostel erwähnt. Die sind einmal seine gesamten an die 70 Nationen der Erde, während die 12 Apostel in Jerusalem als sein Ministerium sitzen, richten die 12 Stämme Israels. Von Gott ist das alles von jeher geplant, denn 1. Mose 10, die Völkertafel, die geht zurück, bis das 5. Blatt der Bibel dort. Dort ist das alles schon geordnet. Da ist vor 4000 Jahren das alles schon klargelegt, wie das werden soll im Laufe der Zeit. Und das sind alle Völker mit eingeschlossen. Aber diese Völker werden nicht auf einmal gerettet, sondern Gott hat zur Rettung der Nationen ein ganz klares Programm. In 1. Korinther 1 lesen wir, Vers 23, den Juden ein Ärgernis, den Nationen oder Heidenvölkern eine Torheit, den Berufenen Gottes Kraft und Gottes Gerechtigkeit. Da wird die Menschheit jetzt nicht in ihre drei natürlichen Gruppen, Semiten, Hamiten, Japhetiten eingeteilt, sondern hier innerlich nach der Heilsgeschichte gesehen in die drei Heilskörperschaften. Aus all den 70 Nationen der Erde und Israel, da bildet er drei Gruppen. Juden, Heiden oder Juden, Nationen und die Berufenen, die herausgerufene Gemeinde, die Ekklesia, die Versammlung Gottes, die er sich herausgerufen hat aus allen Völkern. Während die 70 Nationen den Vorhof bilden, die werden in seinem Reich einmal die Untertanen sein. Lasst mich das gerade mit diesen Worten einmal kurz sagen, damit man es möglichst einfach versteht. Diese 70 Nationen der Erde, die werden die Beherrschten sein, die Untertanen. In Offenbarung 11 lesen wir, den Vorhof misst nicht, denn wirft hinaus, er ist den Nationen gegeben. Das sind einmal die Beherrschten. Israel ist sein Heiligtum, das sind seine Beamten. Und die Leibesgemeinde, der ist es gegeben, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Darf ich an Epheser 2 erinnern? Auch euch, die ihr tot waret in Vergehungen und Sünden, hat er mit auferweckt und mitsitzen lassen. Damit wir verstehen, was mitsitzen ist, wollen wir uns erst einmal in Epheser 1 umsehen. Da steht in den Versen 19 bis 23, dass er den Christus hoch hinaufgesetzt hat, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Macht und Herrschaft und über jeden Namen, der genannt wird in diesem Äon, im wirklichen Weltzeitalter und in dem künftigen. Ich halte einen Augenblick ein an der Stelle. Wollen wir uns vergegenwärtigen, was das ist, dass dem Christus alle Gewalten, Kräfte und Mächte, Engel und Geister unter die Füße getan sind. Nichts ist ausgelassen. Dann fährt das 2. Kapitel fort, wenn wir von ihm im 1. gelesen haben, dass Gott ihn so hoch hinausgesetzt hat, dann fährt das 2. Kapitel fort, auch euch, das heißt nicht nur ihn, auch euch, die ihr tot wart in Vergehungen und Sünden, hat er mit auferweckt und mitsitzen lassen. Hebräer 2, 5 bis 10. Die zukünftige Welt nicht den Engeln unterworfen, sondern den Menschen. Und zwar ist ihm alles unter die Füße getan. Und indem er sagt, dass ihm alles unterworfen ist, hat er nicht ausgelassen, dass ihm nicht unterworfen wäre. Wir sehen ihm heute aber noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig um des Todesleidens unter die Engel erledigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Den sehen wir dort. Das Haupt ist der Platzhalter für die ganze Gemeinde. Und wo er ist, da werden auch wir sein. Das ist nicht von uns ein frommer Wunsch. Wir haben uns hier gar nichts zu wünschen, sondern wir haben im Glaubensgehorsam uns seinen Anordnungen zu fügen und zu unterstellen. Wenn der Herr uns sagen würde, ihr kommt alle in die Hölle, könnte von uns niemand etwas dran machen. Da würde uns gar kein fremder Wunsch helfen. Wenn er aber sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die sein, die du mir gegeben hast, dann ist das sein Wunsch und sein Wille und der Wille des Vaters. Denn der Sohn kann nichts von sich selber tun. Was er dem Vater tun sieht, tut gleicherweise auch der Sohn. Himmelhoch hat er sein Ziel selbst hinaufgestellt. Und an der Stelle darf ich noch einmal sagen, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn er, der Herr aber, erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Es soll vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Götter am Anfang sagte, lasst uns Menschen machen, ein Bild nicht, das uns ähnlich sei, sondern ein Bild, das uns gleich sei. Bei der ganzen Schöpfung sagt er immer, heißt es immer nur, und Gott sprach, es werde Licht, Gott sprach, die Erde bringe hervor, Gott sprach, es erregt sich das Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen. Aber bei der Erschaffung des Menschen, da wirken Vater und Sohn zusammen. Lasst uns, komm mit, wir sollen dir dem Bild des Erstgeborenen gleich werden und sollen mein Bild sein, das Bild Gottes. Deshalb lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns, dir, dem Sohn und mir, dem Vater gleich sei. Deshalb werden wir vollkommen sein wie unser Vater im Himmel und wenn der Sohn geoffenbart wird, werden wir ihm gleich sein. Darf ich noch einmal hintereinander stellen? Die Nationen werden die Beherrschten sein. Die werden dann die Bürger seines weltweiten Reiches sein. Israel wird die Beamtenstellen in diesem Reich verteilen. Dazu sind die auf der diplomatischen Vorschule gewesen. Die 70 Jünger hat er genauso geschult wie die 12. Die 12 für den Innendienst richten die 12 Stämme Israels. Die 70, damit sie den 70 Nationen der Erde einmal das Heil hinausbringen von Jerusalem. Aber die Glieder seines Leibes, die tragen als Erstling den Geist und sind damit Teilhaber seines Wesens und seiner göttlichen Natur. Teilhaber seiner göttlichen Natur. Und das bedeutet, dass wir auf seinem Throne mit ihm sitzen, ihm gleich sein werden, und mit ihm herrschen werden. Beten wir mit, so werden wir auch mit herrschen. Ich will über diese Größe und Herrlichkeit der Berufung und darüber, wie diese Erwählung und Berufung festgemacht wird, heute Abend nicht reden. Es kommt mir an der Stelle nur darauf an, dass wir sehen, es gibt drei Halskörperschaften. Und so wie Israel dann als Haupt der Völkerwelt ein Segen sein wird für die ganze Erde. Ich will dazu nur eine Stelle lesen. Aus Jesaja 19, die uns darüber etwas sagt. Aus Jesaja 19, die Verse 23 bis 25. An jenem Tag wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern Jehova dienen. An jenem Tag wird Israel das Dritte sein mit Assyrien und Ägypten. Ein Segen inmitten der Erde. Denn Jehova, der Herr, segnet es und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien meiner Hände Werk und Israel mein Erbteil. Da werden die ursprünglichen großen, mächtigen Feindnationen als Werk seiner Hände bezeichnet und als sein Volk inmitten der Erde ein Segen mit Israel zusammen. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Wie ist es nun im Lauf der Zeit mit den Nationen gegangen? Lassen Sie mich da kurz noch den Weg beschreiben. Ich sagte von den drei Heilskörperschaften. Nationen, Israel und die Leibesgemeinde. Gestern Abend sprachen wir von der Hoffnung Israels, heute Abend von der Hoffnung der Nationen, dass auch das Ersehnte aller Nationen, aller Heiden kommen wird. Wir hätten kurz etwas zu sagen über die Heilsgrundlage. Sein Blut ist die Sühnung, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Denn allzu hat Gott die Welt geliebt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dann die Heilswege. Er hat die Nationen 2000 Jahre laufen lassen. Dann hat er sie dahin gegeben und hat mit Abraham eine neue Auswahl begonnen. Israel, das Mustervolk, an dem er alles darstellt. Israel muss für diese Erwählung auch alles dabei durchmachen. Ich will versuchen, das an einem kleinen Bild zu zeigen. Er hat die Nationen 2000 Jahre laufen lassen. Dann hat er sie dahin gegeben und hat mit Abraham eine neue Auswahl begonnen. Israel, das Mustervolk, an dem er alles darstellt. Israel muss für diese Erwählung auch alles dabei durchmachen. Ich will versuchen, das an einem kleinen Bild zu zeigen, warum bei Israel alles doppelt geht. Elia hat gebetet und es hat 3,5 Jahre nicht über Israel geregnet. Moses hat in Ägypten seine Hand ausgestreckt, da wurde das Wasser zu Blut. Wenn ihr in Offenbarung 11 lest, da kommen diese beiden Zeugen wieder. Der eine als Vertreter des Gesetzes der Moses und der andere als Vertreter der Propheten. Da verwandelt der eine Wasser in Blut, aber über die ganze Erde. Und der andere betet, dann regnet es 3,5 Jahre nicht über die ganze Erde. Die zwei sind auch vorgebildet, wie die 12 Apostel und die 70 Jünger. Denn wenn der Herr einmal eine abgekürzte Sache tut am Ende, da muss alles schnell zusammenrücken, dann gibt er selbst das Tempo an. Dazu hat er vorher aber alles so vorbereitet, dass ihm nichts daneben geht. So hat er auch den Elia und den Moses vorbereitet. Und als der Herr auf dem Berg der Verklärung den Krönungsmantel anzieht, er hat er den Jüngern gesagt, etliche von denen, die hier stehen, aus den 12, 3, Petrus, Jakobus und Johannes, etliche von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht sehen, bis sie den Menschensohn haben kommen sehen in seiner Königswürde. Und nach 6 Tagen nimmt er sie mit auf den Berg, da dürfen sie ihn in seiner Königswürde schauen, so wie er einmal kommen wird und wird dann mit seinen Füßen auf dem Ölberg stehen. Und sie werden ihn dann in seiner Königsherrlichkeit sehen. Als er das tut, da erscheinen sofort Moses und Elias und wollen ihre Tätigkeit aufnehmen. Denn sie denken, es geht jetzt los, er hat den Krönungsmantel an. Da sagt er ihnen, welchen Ausgang er diesmal in Jerusalem nehmen wird. Da schickt er sie wieder fort und die Jünger erblicken nur Jesus allein. Diese beiden sind auch nie eines natürlichen Todes gestorben. Bei Moses heißt, sein Auge war nicht erloschen, seine Kraft war nicht verfallen. Er starb am Munde des Herrn oder wie die Rabbinen übersetzen, am Fuß Jehovas. Der Herr nahm ihn hinweg, begrub ihn, ließ aber seinen Leichnam nicht dort unten liegen, sondern ließ ihn durch den Erzengel Michael holen. Und der Satan wollte nicht dulden, dass der durch sein Herrschgebiet die Luft da hinauskäme. Und dann musste Michael kämpfen mit Satan um den Leichnam und sagte ihm, Jehova schelte dich, Satan. Könnt ihr im Judasbrief lesen? Der wurde hinausgebracht und der Elia wurde im feurigen Wagen gen Himmel geholt. Die zwei kommen noch einmal. Und wenn der Herr uns sagt, dort in dem großen Wehekapitel Matthäus 23, dass es nicht angeht, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb Jerusalems. Das gilt zunächst einmal ihm, dass er deshalb auch in Jerusalem getötet werden muss. Aber wie ist es denn mit Elia und Moses, den beiden größten Propheten? Die sind nicht in Jerusalem getötet worden. Beide hat der Herr hinweggenommen. Den einen im feurigen Wagen, den anderen durch das Wort seines Mundes. Aber die kommen nach bald 4000 Jahren wieder. Die sind so lang vor Christus weggenommen worden. Und in Offenbarung 11 lässt ihr die beiden, von denen der eine 3,5 Jahre dann über die ganze Erde nicht regnen lässt, und der andere verwandelt Wasser in Blut, die beiden zeugen 3,5 Jahre, das ist in der Zeit, in der der Antichrist noch mit List herrscht. Und dann bricht er in der Mitte der Jahrwoche den Bund und herrscht noch 3,5 Jahre oder 42 Monate mit Gewalt. Deshalb Offenbarung 13, das Tier, der Antichrist, 42 Monate, 3,5 Jahre. Aber in den vorausgehenden 3,5 Jahren, wo der Antichrist noch nicht mit Gewalt herrscht, sich noch nicht in den Tempel gesetzt hat, da geben diese zwei Zeugen Zeugnis, verwandeln Wasser in Blut und lassen nicht regnen über die Erde. Das ist für die Menschen natürlich eine große Plage. Und da hassen sie die beiden Zeugen. Und am Ende der 3,5 Jahre, da werden sie gesteinigt. Und zwar in der Stadt, in der auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Das lese ich dort in Offenbarung 11. So genau geht die Uhr Gottes, dass nach bald 4 Jahrtausenden die zwei, die er einmal, ohne dass sie einen natürlichen Tod, wie wir erlebt haben, den einen durch das Wort seines Mundes wegnahm, den anderen mit dem feurigen Wagen, dass er die zwei wiederkommen lässt. Deshalb hat er ihre Leiber aufgehoben. Deshalb musste auch der Michael den Leib des Moses hinausbringen. Denn der Moses kann nur mit einem irdischen Leib gesteinigt werden. Das ist ein Zurücksetzen in den natürlichen Leib, gerade wie der Lazarus herauskam. Der kam auch in seinem natürlichen Leib heraus. Deshalb ist der Lazarus natürlich später gestorben. Und der Jüngling zu Nein und das Töchterlein des Jairi, die sind später auch alle gestorben. Das war nur ein Zurücksetzen. Das war nur ein Auferwecken in den natürlichen Zustand. Auferstehung bedeutet Verwandlung in Geistleiblichkeit. Deshalb sind Moses und Elias nicht auferstanden. Die sind wohl gen Himmel gefahren, aber in ihrem natürlichen Zustande. So genau und so exakt geht die Uhr Gottes, dass er das nachholt, dass auch diese beiden Propheten in Jerusalem gesteinigt werden müssen, weil es nicht angeht, dass ein Prophet umkommt außerhalb Jerusalems. Wenn wir diese Dinge nebeneinander halten, wie der Herr von Anfang an schon bei der Völkertafel die Zahl der Völker festsetzt nach der Zahl der Söhne Israels, wie er dann die 70 Jünger auswählt, wie er seine Boten im Voraus alle instruiert, vorbildet, dann verstehen wir, am Ende gibt es eine abgekürzte Sache. Er hat seine Beamten alle ausgebildet und die hat er aus Israel genommen. Israel ist die Beamtenschaft. Und da könnt ihr verstehen, dass sie bei ihrem ersten Examen durchgefallen sind. Denn das haben sie nach dem Fleisch gemacht. Und deshalb müssen sie ihr Examen noch einmal machen. Warum hat er nun dieses Volk genommen? Das ist doch eine furchtbare Plage, um nicht zu sagen Dressur, dass sie alles zweimal durchmachen müssen. Warum hat er denn gerade dieses Volk genommen? Weil sie zwiefach gesündigt haben, müssen sie auch zwiefach gestraft werden. Mein Volk hat zwiefach empfangen für seine Sünden. Deshalb müssen sie aber auch zwiefach getröstet werden. Und Sacharja 9, ich verkündige euch heute schon, dass ich euch das Doppelte wiedererstatten werde. Zwiefach gesündigt, zwiefach gestraft, zwiefach getröstet, nämlich tröstet mein Volk, nicht nur einmal, und doppelt wiedererstattet. Das seht ihr. Deshalb hat er dieses Volk genommen. Er wusste schon, die sind so hartnäckig, mit denen muss ich das doppelt durchexerzieren. Aber beim zweiten Mal kann ich sie dafür auch nachher einsetzen. Als Funktionäre. Israel, der Funktionär, der Beamte. Israel als Volk, die Beamtenschaft Gottes. Aber die Leibesgemeinde aus den Heiden, der Mitherrscher auf seinem Thron. Ich möchte heute Abend hier abbrechen an dem Thema. Es gibt, wir müssten den Gang zwar bis zum Ende fortsetzen und müssten sagen, wie geht es denn nun zum Schluss? Wenn ihr Fall schon das Heil der Nationen war, was wird ihre Wiederannahme anders sein als Leben aus den Toten? Deshalb haben die Völker der Erde das dringendste Interesse daran, dass Israel wiederhergestellt wird. Stattdessen wollen die Völker der Erde dieses Volk immer vernichten. Das hat seinen natürlichen Grund darin, dass so wie das Heil von Israel kommt, wie das Heil von den Juden oder aus den Juden kommt, seither Unheil von ihnen gekommen ist. Und da wollen sich die Völker rächen. Ich will nur ein Wort dazu lesen aus Zephania, damit ihr seht, wie Gott selber hier das begründet. Aus Habakkuk 2 lese ich die Verse 7 und 8. Und werden nicht plötzlich aufstehen, die dich speisen, und aufwachen, die dich fortscheuchen werden, nämlich Israel, und du wirst ihnen zur Beute werden. Vers 8. Denn du hast viele Nationen beraubt, und so werden alle übrig gebliebenen Völker dich berauben, wegen des Blutes der Menschen, und der Gewalttat an Land und Stadt und an allen ihren Bewohnern. Du hast viele Nationen beraubt, darum werden auch alle Völker wieder dich aufstehen und dich berauben und werden dich fortscheuchen. Die Jäger werden sie jagen, aber er hat auch Fischer, die sie dann ziehen. Und dann kommt Israel in sein Land und dann wandelt er den Fluch in Segen, also wie du ein Fluch gewesen bist. Also sollst du ein Segen sein. Und dann wird es ein Segen sein für alle Völker. Denn in dir und deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Generationen der Erde. Das wird sich dann erfüllen. Deshalb ist es notwendig, dass erst einmal zu Beginn des 1000-Jahr-Reiches Israel wiederhergestellt wird. Dann wird der Hass der Nationen sich ins Gegenteil verwandeln. Dann wird die Herrlichkeit der Nationen dir zuströmen wie ein überfließender Bach. Dann werden die Nationen alles, was sie überhaupt an besonderen Gaben haben, bringen. Liegt das nicht schon darin, dass die drei Weisen, die drei Könige aus dem Morgenland kamen und haben ihre Schätze auf und brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe, Gold. Das Bild des Glaubens. Weihrauch, das Bild der Anbetung. Myrrhe, das Bild der Bitterkeit und des Leidens. Das brachten sie dem Menschensohn dar. Bei seinem ersten Kommen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da kam die Myrrhe, das Bild des Leidens dazu. Wenn ihr aber in Jesaja 60 lest, dann findet ihr, da kommen sie auch wieder alle. Alle Nationen der Erde werden kommen und werden Gold, Weihrauch und fröhliches Lob bringen. Dann hat sich das Leid in Freude verwandelt. Da bringen sie keine Myrrhe mehr, sondern dann bringen sie anstelle der Myrrhe, anstelle des Leides, bringen sie das Lob der heiligen Freude dort. Und so wie einmal in dort die drei Weisen oder die wenigen Weisen da aus dem Morgenland gekommen sind und haben angebetet, so steht in Psalm 72, Vers 11, und alle Könige der Erde werden kommen und vor dir niederfallen und dich anbeten. Alle Könige der Erde. Das war damals nur ein Anbruch. Dann werden alle kommen. Dieser Psalm, der hat eine Überschrift, für Salomo, nicht von Salomo, für Salomo. Vermutlich hat ihm entweder sein Vater David oder irgendeiner aus den Priestern geschrieben, Salomo, der Friedereiche, während David das Bild der kämpfenden Kirche ist, wenn ich das einmal so nennen darf. So ist Salomo dann ein Abbild des Tausendjahrreiches, des Friedensreiches. Und da werden alle Könige kommen und werden anbeten. In seinen Tagen wird Friede sein. Da werden die Hügel Frieden tragen und Gerechtigkeit. Das ist mit einer solchen Fülle uns da gesagt, das kann ich jetzt nicht wiederholen. Aber es ist typisch, dass der Psalm für Salomo geht. Ein Vorbild auf das Tausendjahrreich. Dann werden alle Könige kommen und vor dir niederfallen und dich anbeten. Und dann bringen sie nicht mehr Myrrhe dabei, sondern Gold, Weihrauch und fröhliches Lob. Und dann wird das Ersehnte aller Heiden kommen. Und dann wird jede Verkrampfung und Belastung ausgelöst werden und hinweggetan. Und dann werden sie alle miteinander aus überströmendem Herzen ihn loben. Ich lese zum Schluss dann noch ein Vers aus Zacharia 14. Wir könnten noch viele aus der ganzen Schrift hinzufügen, aber lasst mich den aus Zacharia 14 noch lesen. Es ist der 9. Vers in jenem Kapitel. Und Jehova wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird Jehova einer sein und sein Name einer. Wir lesen nämlich, dass alle Nationen am Anfang des Tausendjahrreichs noch hinausziehen und loben an jedes Volk im Namen seines Gottes. Da sind sie nämlich noch gar nicht eingefügt. Aber dann werden sie ihn erkennen und dann, dort heißt es schon, sie werden, und alle Nationen werden kommen und eine jede Nation wird anbeten im Namen ihres Gottes. Wir aber werden anbeten im Namen des Herrn, im Namen Jehovas, unseres Gottes. Aber wenn dann die Umwandlung der Nationen stattgefunden hat, dann lesen wir an jenem Tage, diesem großen, wunderbaren Friedensreich, da wird Jehova König sein über die ganze Erde und der Name Jehovas wird nur noch einer sein. Das heißt, man wird nicht mehr in verschiedenen Götternamen und Gottesnamen beten, sondern man wird nur noch einen Namen anrufen. Da werden alle bekennen, du allein bist würdig und alle werden bekennen, dass er der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.